Unser Dialog, der Podcast, der die Gesellschaft ins Gespräch bringt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unser Dialog Podcasts. In der heutigen Ausgabe widmen wir uns einem Thema, das viele von uns täglich begleitet: der Einfluss von Social Media auf unser Wohlbefinden und die Wahrnehmung unseres Körpers. Dazu hört ihr gleich eine Aufzeichnung eines Vortrags aus unserer Veranstaltungsreihe über psychische Gesundheit. Den Vortrag hält Dr. Julia Tank, eine promovierte klinische Psychologin und Psychotherapeutin, die sich auf die Themen Körperbildwahrnehmung, Essstörungen und Social Media spezialisiert hat. Sie hat den Vortrag am 2. April 2024 bei uns mit dem Titel Beyond Filters – Diätkultur, Körperbild und Weight Stigma im Zeitalter von Social Media gehalten. An diesem Punkt überlasse ich nun am besten Dr. Tank das Wort. Viel Spaß mit dem Vortrag.
Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, Sarah Estelle. Ich versuche jetzt mal hier die Präsentation zu starten. Kann man das sehen?
Ja, ich sehe es gut.
Okay, perfekt. So, vielen Dank, Anna, für diese total tolle Einführung. Und auch generell vielen Dank euch beiden und auch Luca, der ja leider nicht hier ist, für die Einladung, dass ich jetzt hier heute da sein darf und zu diesem Thema einen Vortrag halten darf. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, erkältungstechnisch. Das heißt, wenn ich ab und zu husten muss, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ja, genau. Also, ich erzähle euch heute was zu dem Thema Diätkultur, Körperbild, Weight-Stigma, also Gewichtsstigmatisierung im Zeitalter von Social Media, also in unserem Zeitalter aktuell, und wie diese ganzen Bereiche miteinander zusammenhängen und was das eigentlich mit uns macht. Und ich würde euch auch dazu einladen, dass ihr bei allem, was ich erzähle, auch immer gerne selber reflektieren dürft, inwieweit das bei euch auch der Fall sein ist oder inwieweit ihr euch da wiederfinden könnt in den Inhalten, die ich hier darstelle. Und ich lade euch gerne dazu ein, auch bei Dingen, die vielleicht erstmal fremd sind, auch zum Umdenken oder auch eine neue Perspektive einzunehmen und da einfach neugierig dran zu gehen, auch wenn das Dinge sind, die man vielleicht vorher so noch nicht gehört hat. Erstmal kurz zu meiner Person. Ich bin Dr. Julia Tank. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Ich bin derzeit in Hamburg. Ich arbeite hier in einer Privatpraxis mit dem Schwerpunkt Essstörungen und Körperbildstörungen und habe aber auch eine enge Verbindung zu der Universität Osnabrück. Und so bin ich auch letztlich hier zu unserem Dialog gekommen. Denn ich habe an der Uni Osnabrück promoviert, habe da eine eigene Forschungsstudie durchgeführt im Bereich Körperbildtherapie, war da in verschiedenen Kliniken, habe da verschiedene Interventionen untersucht. Das heißt, ich habe sehr viel am Körperbild auch geforscht und das Thema Essstörungen, Körperbildstörungen, Diätkultur ist etwas, was mich eben sowohl in meiner praktischen Arbeit als auch wissenschaftlich lange schon begleitet. Genau, daneben bin ich Dozentin, Referentin in verschiedenen Podcasts, Interviews, mache Seminare, betreibe Aufklärungsarbeit, vor allem auch auf Instagram. Da sind vielleicht auch einige da über Instagram, da findet ihr mich auch unter psychotherapie.essstörungen. Und jetzt im Mai erscheint mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, welches auch Teile dieser Inhalte, die ich heute darstelle, abdecken wird. Das erscheint Mitte Mai. Genau. So viel vielleicht einmal zu mir. Was erwartet dich heute hier bei mir im Vortrag? Und zwar fange ich erstmal an mit einer kurzen Einführung, damit wir alle so ein bisschen in das Thema eintauchen und uns selber so damit erstmal verbinden, eine kurze Reflexion. Es geht dann weiter mit dem Thema Body Image oder auch Körperbild zu Deutsch. Wir schauen uns die Diätkultur an. Ich habe dann ein paar, ja, wissenschaftliche Ergebnisse auch zum Thema Gewichtsdiskriminierung und ganz zum Schluss kommen wir dazu, was das eigentlich mit uns allen macht. Ganz zu Beginn einmal eine Leitfrage, die ich euch gerne mitgeben würde, und zwar: Welche Einflüsse haben mein Körperbild geprägt? Also von dem, was ich jetzt hier gleich alles erzählen werde, dass ihr für euch vielleicht einmal auch während des Vortrags reflektiert, was von dem, was ich erzähle, euer Körperbild geprägt hat, aber auch welche Einflüsse es vielleicht darüber hinaus noch sind, weil das, was ich jetzt darstelle, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch nicht auf Allgemeingültigkeit. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, ja, da sind noch ganz andere Einflüsse für mich relevant. Und dann würde mich das natürlich auch total interessieren. Okay, ich beginne jetzt erstmal mit der Einführung und mit einer kurzen Reflexionsaufgabe. Und ich lese euch jetzt gleich 8 Fragen vor. Und ich würde euch bitten, dass ihr bei den Fragen jeder für sich mal überlegt, wie vielen Fragen ihr zustimmen würdet. Das ist eine Übung, die mache ich auch sehr gerne in Fortbildungen zum Thema Körperbild mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, um einfach mal auch zu verdeutlichen, wie weit verbreitet auch so Gedanken in Bezug auf den Körper sind. Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Findest du dich zu dick oder zu wenig muskulös? Frage 2. Würdest du gerne ein paar Kilo abnehmen? Frage 3. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du zu viel gegessen hast? 4. Treibst du Sport, um nicht zuzunehmen oder um abzunehmen? 5. Teilst du Lebensmittel nach gesund und ungesund ein? 6. Frage. Hast du schon mal eine Diät gemacht? 7. Frage, hast du dich schon einmal mit Schokolade oder Ähnlichem getröstet? Und die letzte Frage, isst du in Stressphasen besonders viel oder besonders wenig? So, das erstmal die 8 Fragen zum Einstieg und könnt ja mal jeder für sich überlegen, wie vielen dieser Fragen ihr vielleicht zustimmen würdet. Ja, sehe ich schon im Chat, eine 6 hat jemand geschrieben. Also den allermeisten Fragen wahrscheinlich, ne? Wenn das 6 sind von 8, sind ja schon einige. Jemand anders sagt 3.
8. Ihr müsst es nicht alle in den Chat schreiben, das ist hauptsächlich für euch.
Aber ist ja ein spannendes Meinungsbild. Ja, und tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Menschen viele dieser genannten Punkte aus eigener Erfahrung kennen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und die Frage ist, haben jetzt all diese Menschen eine Körperbild oder sogar eine Essstörung, die diesen Fragen zustimmen würden? Und da muss man ganz klar sagen, nein, das ist nicht der Fall. Aber was wir sehen ist, dass körperbezogene Gedanken und Gefühle ein alltäglicher Begleiter in unserer Gesellschaft darstellen. Also es ist eine gewisse Omnipräsenz vorhanden, dass sowas wie, das kennt doch jeder, das ist ja noch ganz normal. Also wir bewerten diese Gedanken daher als normal und als harmlos. Und die Frage, die sich dann aber stellt, ist, sind denn diese Körperbewertungen, nur weil sie so häufig in der Gesellschaft auftauchen, wirklich so unproblematisch? Und sind die wirklich so harmlos und so normal, nur weil wir sie irgendwo alle kennen? Dazu habe ich jetzt kurz ein paar Fakten für euch. Und zwar, wenn wir jetzt uns überlegen, warum ist das eigentlich so weit verbreitet in unserer Gesellschaft, da wissen wir aus unterschiedlichen Studien, dass bereits Kinder im Alter zwischen 5 bis 7 beginnen, ihren Körper zu bewerten und auch Anzeichen erster körperlicher Unzufriedenheit zu zeigen. Also da sehen wir, dass das tatsächlich sehr früh beginnt. Also schon vor der Grundschule beginnen einige Kinder eben ihren eigenen Körper negativ zu bewerten. Und ungefähr die Hälfte der Grundschulkinder empfindet Unzufriedenheit mit ihrem Körper, mit ihrer Figur, mit ihrem Gewicht. Und diese körperliche Unzufriedenheit ist dann auch im weiteren Verlauf mit ungesunden Gewichtskontrollverhaltensweisen assoziiert und auch einem geringen Selbstwertgefühl, einer erhöhten negativen Stimmung, aber auch schlechteren schulischen Leistungen. Also wir sehen, dass das ja schlechte Verhältnis zum eigenen Körper, diese unangenehmen Gefühle dem eigenen Körper gegenüber, dann eben auch weitere Folgen mit sich bringen kann. Und was wir daran auch uns fragen können, ist, welche Faktoren denn nun dazu beitragen, dass wir so früh offenbar lernen, unsere Körper abzuwerten und auch unsere Körper zu bewerten, ne? Wenn das so, so viele Grundschulkinder und auch viele Menschen in der Gesellschaft offenbar tagtäglich tun. Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich jetzt zunächst einmal auf das Konzept des Körperbildes eingehen, also das Body Image im Englischen, worüber es auch sehr viel Forschung gibt und was ich euch jetzt erst einmal kurz theoretisch vorstellen möchte, damit jeder versteht, was eigentlich das Körperbild ist. Denn viele denken, das Körperbild ist das, was ich im Spiegel sehe. Ja, auch das zählt dazu, aber das Körperbild ist sehr viel komplexer und setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Und zwar zeigt sich das Körperbild auf 4 Ebenen. Wir unterscheiden da zwischen der Wahrnehmungsebene, zwischen Gedanken in Bezug auf den Körper, Gefühlen in Bezug auf den Körper, aber auch Verhaltensweisen in Bezug auf den Körper. Und die Wahrnehmungskomponente ist dann zum Beispiel das, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue. Also wie ich meinen Körper wahrnehme, was ich auch, wenn ich über meinen Körper nachdenke, was ich für eine Repräsentation im Kopf habe. Also wie ich glaube, wie ich aussehe. Und Gedanken, die sich dann auch aus der Wahrnehmungskomponente ergeben können, wenn ich zum Beispiel ein negatives Körperbild habe, könnten sowas sein wie, mein Bauch ist zu dick. Also eine Abwertung meines Körpers gegenüber. Und wenn ich dann auch diese Gedanken habe, diese abwertenden körperbezogenen Gedanken, dann hängen die, wie man sich vorstellen kann, auch mit Gefühlen zusammen, die sich dann zeigen. Also wie zum Beispiel die Körperunzufriedenheit, über die wir gerade gesprochen haben. Aber auch Wut kann eine Rolle spielen, Schamgefühle in Bezug auf meinen Körper, aber auch Schuld zum Beispiel, ne? Sowas wie, oh, ich habe zu viel gegessen, was auch mit Schuldgefühlen einhergehen kann. Das heißt, wir sehen, es zeigt sich wirklich das Körperbild nicht nur auf dem, was ich sehe, sondern wirklich auch das, was ich denke, wenn ich meinen Körper sehe, das, was ich fühle, wenn ich meinen Körper sehe und dann letztlich im letzten Schritt auch die Verhaltensweisen, die ich dann an den Tag lege. Also zum Beispiel, wenn ich dann so Gedanken habe, wie mein Bauch ist zu dick, dann würde ich eher Verhaltensweisen zeigen im Sinne von vielleicht weite Kleidung zu tragen, um das zu verstecken. Aber auch so häufiges Wiegen ist etwas, was ich dann zeigen kann, ganz strikte Essensregeln oder auch eine ganz strenge Bewegungsroutine, dass ich mich da sehr stark unter Druck setze. Und daraus wird deutlich, wie komplex das Ganze ist. Ja, also dass es eben nicht nur das Aussehen ist oder das, was ich im Spiegel sehe, sondern dass das ganz viele Folgen mit sich bringen kann, wenn ich mich in meinem Körper unwohl fühle. Jetzt stellt sich die Frage, wie würde denn jemand sich verhalten, der ein positives Körperbild hat, wenn er sich zum Beispiel im Spiegel anschaut, weil die auslösende Situation, der Blick in den Spiegel, die Wahrnehmung des Körpers wäre in dem Fall dieselbe, aber jemand, der sich positiv in seinem Körper, der sich wohlfühlt, der würde vielleicht Gedanken haben im Sinne von, mein Körper ist mehr als die Optik, er leistet unglaublich viel, weil wir wissen, dass das positive Körperbild oder Menschen, die ein positives Körperbild haben, ihren Körper eben auch aus anderen Blickwinkeln betrachten können. Also zum Beispiel aus so einer Funktionalitätssichtweise. Was leistet mein Körper alles für mich? Gefühle, die dann damit einhergehen würden, wären eher sowas wie Ausgeglichenheit, Dankbarkeit, Zufriedenheit. Und auf der Verhaltensebene würden wir sehen, dass die Person das anzieht, was ihr gefällt, dass sie das isst, worauf sie Hunger hat, worauf sie Appetit hat und sich so bewegt, wie es ihr Spaß macht und eben nicht nach strikten Regeln. Das vielleicht einmal gegenüberstellend. Nun ist es allerdings so, dass es gesellschaftlich sehr weit verbreitet ist, unseren Körper sehr defizitorientiert zu betrachten. Ja? Das sehen wir nicht nur bei Menschen, die eine Essstörung haben oder ein negatives Körperbild, sondern das sehen wir tatsächlich auch bei Personen, die keine Essstörung haben zum Beispiel. Ne? Dass wir auch da wissen, dass viele Menschen ihren Körper aus so einer Perspektive sehen, das ist etwas, was man optimieren muss. Das ist, mein Körper ist nicht gut genug, ich muss was verändern an meinem Körper. Also diese defizitorientierte Betrachtungsweise ist sehr, sehr weit verbreitet in der Gesellschaft. Und das möchte ich gerne mit euch jetzt mal so ein bisschen auch dem auf die Spur kommen, woran liegt das eigentlich und welche Faktoren spielen damit rein, dass wir unseren Körper irgendwie immer so als etwas sehen, was wir optimieren müssen, was wir besser machen müssen, was nicht gut genug ist. Und da komme ich jetzt als erstes einmal auf den großen Bereich der Diätkultur zu sprechen. Das ist jetzt, wie gesagt, alles eine sehr verkürzte Zusammenfassung, die ich hier mache. Das kann man alles noch sehr viel ausführlicher darstellen. Aber erstmal, dass wir alle verstehen, was ist eigentlich mit der Diätkultur gemeint. Ich lese einmal die deutsche Übersetzung vor. Und zwar die Diätkultur ist der Glaube, dass wir durch Diäten abnehmen sollten, wenn wir begehrenswerter, wertvoller oder besser sein wollen. Aus dieser Definition wird schon ganz klar deutlich, dass wir im Rahmen dieser Diätkultur, die eben bei uns, ne, in Deutschland zum Beispiel oder auch in der westlichen Welt vorherrscht, dass wir da dem Körpergewicht eine ganz krasse Bedeutung beimessen. Also dass wir sagen, wenn jemand schlank ist, dann hat die Person ja, ist die Person wertvoller letztendlich, ne, als wenn eine Person dick ist. Und durch diese Wertung entsteht natürlich auch ein enormer Druck auf viele Personen, die eben diesem Idealbild nicht entsprechen. Und so wird in der Diätkultur gezielt dann natürlich auch Marketing eingesetzt, um bestimmte Produkte zu vermarkten. Was wir in der Diätkultur finden, ist die sogenannte Moralisierung des Körpergewichts. Das heißt, wir schreiben einem schlanken Körper oder wir lernen einem schlanken Körper andere Eigenschaften und sozial erwünschtere Eigenschaften zuzuschreiben als einem dicken Körper. Und da steht gar nicht die Person im Fokus, sondern da ist wirklich nur das Körpergewicht entscheidend, welche willkürlichen Eigenschaften der Person zugeschrieben werden. Und da habe ich mal eine Tabelle für euch erstellt, aus der das nochmal deutlich wird, welche Eigenschaften das typischerweise sind, die in der Diätkultur einer schlanken Person oder einer dicken Person zugeschrieben werden. Und einer schlanken Person, das ist dann sowas wie, die ist diszipliniert, selbstbewusst, intelligent, sportlich, gepflegt, aber auch erfolgreich, attraktiv, gesund. Also all diese auch sehr sozial erwünschten Eigenschaften sehen wir hier, werden da ganz bewusst auch einem schlanken Körper, einem schlanken Äußeren zugeschrieben. Im Gegensatz dazu ist es so, dass dicke Menschen häufig mit Vorurteilen konfrontiert sind. Sie seien faul, unsicher, dumm, unsportlich, unhygienisch, gescheitert, unattraktiv oder auch ungesund. Und vor allem das Unterste, ne, das Gesund und Ungesund, das finden wir ganz, ganz stark in der Diätkultur, dass dicke Menschen eben immer diesen Stempel bekommen, sie seien ungesund, was dann auch fatale Auswirkungen hat auf die zum Beispiel Gesundheitsversorgung, dass wir da wissen, dass dicke Menschen viel schlechter versorgt sind im Gesundheitssystem als schlanke Personen und dass auch zum Beispiel Erkrankungen sehr häufig falsch diagnostiziert werden, gar nicht erkannt werden, weil das Körpergewicht fälschlicherweise als Ursache für die Symptome angesehen wird, was natürlich dann zu einer extremen Ungerechtigkeit und auch Ungleichbehandlung führt. Und das sind jetzt eben, wie gesagt, Auszüge, die nochmal verdeutlichen, wie die Diätkultur da auch arbeitet, ne? Dass wir natürlich alle gerne diese Eigenschaften haben wollen und deswegen natürlich dicken Menschen auch das Gefühl vermittelt wird, Mensch, wenn du abnimmst, dann kannst du das alles werden, was aber totaler Quatsch ist. Nochmal kurz ein paar Fakten zu dem Aufkommen von Diäten, denn das habe ich nochmal für euch rausgesucht. Es ist so, dass wenn wir uns die Auftretenshäufigkeit oder die sogenannte Prävalenz anschauen, von 1950 bis 1966 konnte gezeigt werden, dass 14% der Frauen und 7% der Männer versuchten, Gewicht zu verlieren, also auf Diät waren. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv geändert. Also von 2003 bis 2008 sind es ganze 57% der Frauen und 40% der Männer, die sich die angaben, Diäten zu halten. Und heute ist es sogar so, dass zwischen 25 bis 65% der Frauen, also fast mehr als jede zweite, und 10 bis 40% der Männer versuchen, Gewicht zu verlieren. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass immer mehr Menschen versuchen, mit Hilfe von Diäten ihr Körpergewicht zu regulieren, verändern zu wollen, ihren Körper verändern zu wollen. Wir sehen also, dass Diätmarketing scheint zu funktionieren. Und was auch noch wichtig ist, dazu zu wissen, ist, dass wir wissen, dass nicht nur immer mehr Menschen, die dick sind zum Beispiel, mehrgewichtig sind, Diäten machen, sondern auch normalgewichtige Personen oder sogar untergewichtige Menschen immer häufiger zu Diäten greifen. Das heißt, eine Diät zu machen ist kein Indikat, also nicht nur dicke Menschen führen Diäten durch, sondern Diäten sind wirklich durch alle Gewichtsgruppen, wenn man das so sagen will, weit verbreitet und nehmen massiv zu. Und das liegt eben daran, dass Diäten uns versprechen, Quick Fixes, also einfache, schnelle Lösungen für komplexe Zusammenhänge zu liefern. Also wie sowas wie Gesundheit durch Gewichtsabnahme verbessern, obwohl Gesundheit ein so komplexes Konstrukt ist. Die WHO definiert Gesundheit zum Beispiel auch aus den drei Bereichen der körperlichen, der mentalen und der sozialen Gesundheit. Und die mentale Gesundheit wird durch Diäten zum Beispiel extrem belastet, was eben da schon deutlich wird, dass dieses Versprechen gar nicht stimmt. Oder auch Selbstbewusstsein durch Gewichtsabnahme aufbauen. Auch das ist so ein Claim, den wir häufig in der Diätkultur finden. Aber auch das Selbstbewusstsein ist ja ein total komplexes Konstrukt, was sich aus unterschiedlichsten Dimensionen zusammensetzt, sodass wir sehen, dass da mit den Hoffnungen auch von Menschen gespielt wird, durch eine Diät, durch schlank werden, durch abnehmen, eben diese Ziele erreichen zu wollen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass uns durch das Diätmarketing suggeriert wird, immer wir seien irgendwie nicht attraktiv genug, wir seien nicht gut genug, ne? Also irgendwo wird immer so ein Mangel uns quasi suggeriert und unser Selbstwert wird eben mit Äußerlichkeiten verknüpft. Das heißt, wenn wir schlanker sind, wenn wir besser aussehen, ne, nach diesen Regeln der Diätkultur, dann sind wir auch wertvoller. Und diese Zusammenführung ist natürlich auch extrem problematisch. Ein kurzes Zwischenfazit an der Stelle. Wie ich gerade dargestellt hatte, immer mehr Menschen führen Diäten durch. Ja, die Auftretenshäufigkeit hat sich extrem gesteigert in den letzten Jahrzehnten. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Prävalenz von Mehrgewicht sich seit den 80er Jahren in mehr als 70 Ländern verdoppelt hat. Vielleicht haben das die einen oder anderen auch schon mal gehört. Häufig liest man in den Medien sowas wie die Adipositas-Epidemie. Das heißt, wir sehen, dass da das irgendwie nicht stimmig ist, ja. Also auf der einen Seite machen Menschen immer mehr Diäten und auf der anderen Seite werden die Menschen aber immer dicker. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Das heißt, dieser intensive Fokus auf Gewichtsabnahmeprogramme scheint das Problem des steigenden Gewichts nicht zu lösen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es verstärkt das Problem sogar. Und warum das so ist, da komme ich jetzt zu. Hier habe ich einmal den Diätteufelskreis für euch mitgebracht und der soll nochmal verdeutlichen, warum Diäten nicht langfristig wirkungsvoll sind und warum sie das Problem verstärken. Wir fangen einmal hier oben an bei dem Wunsch nach Gewichtsabnahme. Ja, der geht in der Diät logischerweise als erstes kommt der Wunsch nach Gewichtsabnahme, dann fange ich an eine Diät zu machen. Und dann ist es aber so, dass diese Diät langfristig nicht funktioniert. Wir wissen aus diversen Studien, dass Diäten kurzfristig Wirkung zeigen. Also mit kurzfristig meine ich unter einem Jahr. Wenn Menschen anfangen, eine radikale Diät zu machen, dann fangen sie an, auch Gewicht zu verlieren. Das ist eine ganz logische Folge. Wenn ich meine Kalorienzufuhr radikal reduziere, dann nehme ich im ersten Schritt ab. Allerdings ist es so, dass diese Gewichtsabnahme eben nur kurzfristig vorhanden ist, weil langfristig ist es so, dass wir das Gewicht wieder zunehmen. Das liegt daran, dass wir diese extreme Kontrolle in der Regel nicht dauerhaft aufrechterhalten können. Was auch der Körper ist auch gar nicht dafür gedacht, immer in so einem Hungermodus zu sein. Und durch dieses Hungern wird irgendwann kommt es dazu, dass wir dann wieder auch Essanfälle oder Heißhunger bekommen. Und dann auch wieder anfangen, diese Diät nicht langfristig durchhalten zu können. Das heißt, dann kommt es zur Frustration. Es kommt wieder zur Gewichtszunahme, zum sogenannten Weight Cycling. Das ist der Fachbegriff. Das kennt man so, dass im allgemeinen Sprachgebrauch wird es auch als Jojo-Effekt bezeichnet. Und dadurch steigt das Gewicht wieder und dann kommt wieder der Wunsch nach Gewichtsabnahme und so geht der Kreislauf von vorne los. Es ist so, dass 95-98% aller Interventionen zur vorsätzlichen Gewichtsreduktion in den ersten 1-5 Jahren scheitern. Also ne, die meisten Studien, die Diäten untersuchen, die konzentrieren sich auf das erste halbe Jahr oder manchmal auch auf das erste Jahr. Und alle Studien, die dann auch noch Follow-up-Messungen, also sogenannte Nacherhebungen mit drin haben, die dann 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre später sind, da sehen wir dann, dass die Menschen dann nicht nur das Gewicht wieder zugenommen haben, sondern sogar 2/3 der Personen nach der Diät dicker sind als vorher. Das heißt, man kann sagen, die wahrscheinlichste Folge von Diäten ist eine Gewichtszunahme, was dann auch wiederum mit den Zahlen zusammenpassen würde, ne, dass wir wissen, es machen immer mehr Menschen Diäten und gleichzeitig steigt aber das Gewicht in der Bevölkerung auch immer mehr. Da führen natürlich noch mehr Faktoren spielen da noch mit rein, aber Diäten sind möglicherweise ein Faktor. Was auch häufig im Diätmarketing ausgeblendet wird, sind die ganzen Risikofaktoren, also alles, was Diäten an negativen Folgen mit sich bringen können. Zum Beispiel, dass Diäten auch mit der Entwicklung von Essstörungen assoziiert sind. Also viele meiner Patientinnen, die ich tagtäglich behandle, haben auch eine jahrelange Diäthistorie hinter sich. Also die kennen Diäten rauf und runter und sind dann eben auch durch und unter anderem auch durch Diäten natürlich erstmal als essgestörtes Verhalten dann auch irgendwann vielleicht in eine Essstörung reingerutscht. Was ich eben schon angedeutet hatte, ist, dass Diäten sowohl Heißhunger als auch Essanfälle begünstigen durch diesen Teufelskreis aus Nahrungsrestriktion, der dann wiederum Überessen und Essanfälle begünstigt. Diäten verstärken den Druck auf unser Aussehen, führen dazu, dass wir auch außerdem verlernen, auf interne Reize zu hören. Also Hunger- und Sättigungssignale werden komplett verlernt, werden übergangen, weil wir bei Diäten eben nur nach Regeln essen. Ja, zu der Uhrzeit ist erlaubt, zu der Uhrzeit nicht mehr. So viel ist erlaubt, so viel ist verboten. Also wir hören nicht mehr auf unseren Körper, Stichwort intuitives Essen, sondern wir essen nach externen Regeln. Und eine weitere Folge, auch schon eben in dem Teufelskreis angedeutet, das sogenannte Weight Cycling, also Gewichtsverlust und gefolgt von einer erneuten Gewichtszunahme im Wechsel. Und durch diese Abnahme und Zunahme von Gewicht, das ist für den Körper massiver Stress, immer dieses Hoch-Runter. Und dadurch kommen auch noch zahlreiche unerwünschte Nebenwirkungen zustande, wie zum Beispiel eben das Gefühl des persönlichen Versagens. Dass, ne, wenn ich dann eigentlich eine Diät mache und dann nehme ich danach wieder zu, dass ich dann irgendwie so das Gefühl habe, boah, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht, ich bin der Versager, es ist meine Schuld, ich habe nicht genug Selbstdisziplin. Das sind so ganz typische Nebenwirkungen. Erheblicher körperlicher Stress, aber auch mentale Belastung durch diese Gewichtsschwankungen. Und auch körperliche Folgen wie ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes. Diese zahlreichen negativen Konsequenzen, die ich jetzt gerade ganz kurz einmal angerissen habe, werden in dem Diätmarketing völlig ausgeblendet. Also ich habe noch nicht gehört, dass ein Diätanbieter das irgendwie so präsentiert hat. Genau. So viel vielleicht einmal dazu. Nochmal ein kurzer Reminder an der Stelle. Dein Gewicht ist nur eine Zahl und das Uninteressanteste an dir, der, wie ich finde, sehr gut zum Thema Diätkultur passt. So, ich mache weiter mit dem Thema Weight Stigma oder auch Gewichtsdiskriminierung zu Deutsch. Hängt auch mit dem Thema Diätkultur zusammen und ist auch ein Grund, warum wir in unserer Gesellschaft eben so körperzentriert denken oder gewichtszentriert denken, muss man sagen. Ne? Und erstmal vorab eine kurze Definition. Was ist überhaupt Gewichtsstigmatisierung? Gewichtsstigmatisierung bezeichnet die negative Bewertung oder auch die Vorurteile, die Diskriminierung oder die Abwertung von Menschen aufgrund ihres Körpergewichts, basierend auf gesellschaftlichen Normen und Stereotypen. Und Gewichtsstigmatisierung passiert strukturell, das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, das heißt in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, darunter im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, am Arbeitsplatz, in den Medien, sozialen Medien, aber auch in traditionellen Medien und auch in den zwischenmenschlichen Interaktionen. Also es ist eben keine einmalige einzelne Erfahrung, sondern es passiert wirklich in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. So, da habe ich auch noch mal kurz ein paar Reflexionsfragen für euch, die ihr euch auch selber noch mal stellen dürft, um zu gucken, okay, wie denke ich eigentlich? Bin ich so gewichtszentriert oder nicht? Ich lese dir auch wie eben einmal kurz vor. Sprichst du häufig negativ über dein Gewicht? Zweite Frage, wählst du Kleidung basierend darauf, ob sie dich dick aussehen lässt? Dritte Frage, gehst du häufig davon aus, dass jemand Gewicht verlieren sollte? Vierte Frage, bewunderst du Menschen, die erfolgreich Gewicht verloren haben? Fünftens, gehst du davon aus, dass es jemandem gut geht, weil er oder sie Gewicht verloren hat? Nächste Frage, gehst du davon aus, dass es schlecht ist, dick zu sein? Siebte Frage, bewunderst du schlanke, durchtrainierte Menschen für ihr Aussehen? Achte Frage, machst du Witze über dicke Menschen oder lachst du über derartige Witze? Und die letzte Frage, machst du schlanken Menschen öfter Komplimente für ihr Aussehen als dicken Menschen? Genau, das auch nochmal als kurzen Einstieg zur Selbstreflexion. Ich komme jetzt einmal zum Thema Anti-Fat-Bias, was auch ein ganz zentraler Faktor ist, in was Gewichtsdiskriminierung angeht. Und mit Anti-Fat-Bias ist gemeint, dass wir eben dicke Menschen letztlich anders behandeln, also da eine verzerrte Wahrnehmung haben und auch eine andere Behandlung haben als schlanken Menschen gegenüber. Und Wir unterscheiden da zwischen dem expliziten und dem impliziten Anti-Fat-Bias. Der explizite Anti-Fat-Bias, der ist offenkundig und bewusst, wie zum Beispiel klar geäußerte Vorurteile gegenüber mehrgewichtigen Menschen, die dann auch in Selbstberichten oder Befragungen identifizierbar sind. Und dieses manifestiert sich zum Beispiel in Diskriminierung, in Mobbing, sowas wie Body-Shaming, wo ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen komme. Also es wird offenkundig gezeigt. Der implizite Anti-Fat-Bias, der ist aber auch sehr weit verbreitet, sogar vielleicht verbreiteter als der explizite. Und dieser ist aber unbewusst und schwerer zu erkennen. Es sind nämlich unbewusste, automatische Vorurteile gegenüber mehrgewichtigen Menschen damit gemeint, die selten durch Selbstberichte zu erfassen sind. Und das wäre dann eher sowas wie unbewusstes Abstandhalten von mehrgewichtigen Personen oder das unbewusste Bevorzugen schlanker Personen. Wenn wir so zum Beispiel an Personalauswahlgespräche denken, ist es da zum Beispiel auch nachgewiesen, dass schlanke Menschen eben, ja, häufig oder mehr Erfolg haben, was so Jobinterviews angeht, als dicke Menschen. Und das eben wäre ein Beispiel auch für die Bevorzugung schlanker Personen. Genau, dazu zählt zum Beispiel auch, ne, zum Gewichtsdiskriminierung zählt auch Bodyshaming. Und Bodyshaming ist eben eine Form der sozialen Aggression, bei der eine Person ungefragt meist negativ gefärbte Meinungen, Kommentare, Ratschläge zum Körper einer anderen Person zum Ausdruck bringt. Was wichtig ist zu wissen, dass Bodyshaming nicht zwangsweise mit der Intention geäußert werden muss, die andere Person zu beschämen oder zu verletzen. Also auch so gut gemeinte Kommentare wie, oh, du solltest aber mehr Sport machen zum Beispiel, ne? Oder, oh, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit, du solltest irgendwie drauf aufpassen, dass du das und das nicht mehr isst. Also auch sowas kann eben sehr verletzend sein und kann auch und zählt auch zu Bodyshaming, auch wenn es mit der Intention geäußert wurde, der Person vielleicht sogar einen Gefallen tun zu wollen. Oder auch sowas wie, oh, das ist aber mutig, dass du das anziehst mit deiner Figur. Ne? Auch das ist so ein ganz typisches Beispiel. Genau, wie wirkt sich Bodyshaming aus? Also da gehe ich jetzt mal noch so, ich sehe gerade, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Bodyshaming kann sehr, sehr negative Auswirkungen haben auf die Betroffenen. Also wir wissen da aus Studien, dass 64,5% der Personen, die Bodyshaming erleben, ungesunde Gewichtskontrollstrategien im Anschluss entwickeln, also sowas wie die Einnahme von Diätpillen oder Abführmitteln. Aber auch eine Entwicklung einer Essstörung kann begünstigt werden. Und außerdem ist Bodyshaming auch mit, damit assoziiert, dass Jugendliche, die das erleben, später depressive Symptome entwickeln. Also sowas wie niedergeschlagene Stimmung. Oder auch Symptome wie Freudverlust, Schlafstörungen. Das sind alles Langzeitfolgen, die Bodyshaming dann mit sich bringen kann. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, Mädchen werden häufiger Opfer von Bodyshaming als Jungen. Das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir offensichtlich hier das Aussehen von weiblichen Personen häufiger als Angriffspunkt nehmen als das von männlichen Personen. Und auch noch Personen mit Mehrgewicht, also dicke Menschen, sind signifikant häufiger von Bodyshaming betroffen als schlanke Personen. Genau. So, an der Stelle auch nochmal ein kurzer Reminder. Also ungefragte Körperkommentare, egal ob gut gemeint oder nicht, sind verletzend und grenzüberschreitend. Also lasst uns alle versuchen, damit aufzuhören, Körper nicht mehr ungefragt zu kommentieren, auch wenn wir es vielleicht gut meinen. Jetzt habe ich noch mal eine kurze Übersicht mitgebracht, in welchen gesellschaftlichen Bereichen überall Gewichtsstigmatisierung stattfindet, weil das vielen Menschen gar nicht so klar ist und weil das natürlich auch total in die Diätkultur mit reinspielt und uns auch extrem prägt. Ja, also schon kleine Kinder werden damit groß, dass sie eben diese unterschiedlichen Bewertungen über Körper subtil vermittelt bekommen. Und deswegen finde ich das nochmal ganz wichtig, dass wir da auch sehen, wie weit verbreitet es tatsächlich ist. Angefangen im Bildungswesen ist es so, dass beispielsweise Schülerinnen und Schüler mit Mehrgewicht bei identischer Leistung schlechtere Noten im Vergleich mit normalgewichtigen Mitschülerinnen und Mitschülern erhalten. Also das finde ich einen total wichtigen Aspekt, dass Das ist wirklich krass und auch echt total alarmierend, finde ich, dass Männer oder Jungen und Mädchen in der Schule allein aufgrund ihres Gewichts schlechtere Noten erhalten als normalgewichtige Mitschülerinnen und Mitschüler. Und da hat man auch, das steht jetzt hier nicht auf der Folie, aber in der Studie wurde auch geschaut, wie Lehrer ihr eigenes Benotungsverhalten beurteilen und auch ganz gezielt, ob Lehrer glauben, dass sie Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Gewicht unterschiedlich benoten. Und da wurde auch gezeigt, dass Lehrerinnen und Lehrer sich dessen gar nicht bewusst sind. Das heißt, da fehlt es in der Gesellschaft ganz, ganz doll an Bewusstsein überhaupt für diese diskriminierenden Erfahrungen, die Kinder schon sehr, sehr früh machen. Schülerinnen und Schüler mit Mehrgewicht werden außerdem als sozial weniger kompetent, weniger logisch denken und weniger kooperativ von Lehrerinnen und Lehrern eingeschätzt. Und auch hier sehen wir, dass das Eigenschaften sind, die gar nicht auf das Gewicht zurückzuführen sind. Ja? Ob jemand sozial kompetent ist oder logisch denkend ist oder kooperativ, können wir nicht am Gewicht erkennen. Und dass diese Zuschreibung dann auch schon so früh in der Schule passiert, daran sehen wir, wie tief verankert auch diese Glaubenssätze sind über das Gewicht und wie unbewusst vielen das ist. Weiter geht's auf dem Arbeitsmarkt. Auch hier ist es so, dass wir aus unterschiedlichen Untersuchungen wissen, dass mehrgewichtige Angestellte verglichen mit schlanken Mitarbeitenden mit identischen Qualifikationen diskriminierende Einstellungspraktiken erleben, weniger Beförderungen erleben und häufigere Entlassungen erleben. Also auch hier sehr, sehr viel Diskriminierung erfahren. Sie erhalten außerdem niedrigere Löhne für die gleiche Arbeit, also einen gewichtsbedingten Lohnnachteil, der sowohl bei Frauen als auch bei Männern zu finden ist. Und sie sind sogar sehr viel häufiger, also stark mehrgewichtige Personen sind 100-mal häufiger von Diskriminierung am Arbeitsplatz betroffen, verglichen mit normalgewichtigen Personen. Dann kommen wir nochmal zum Gesundheitswesen. Und zwar hatte ich das schon angedeutet zu Beginn, dass im Gesundheitswesen das ganz weit verbreitet ist, die Annahme, dass Menschen, die dick sind, eben faul sind, undiszipliniert sind, aber auch vor allem weniger umsetzungswillig. Also die sogenannte Compliance ist ein medizinischer Begriff, bedeutet eben, wie gut jemand die Intervention, ne, oder die Anordnungen umsetzt. Und da werden dicke Menschen von Ärztinnen und Ärzten weniger compliant oder umsetzungswillig eingeschätzt. MedizinerInnen verbringen im Durchschnitt 28% weniger Zeit im Kontakt mit PatientInnen mit Mehrgewicht verglichen mit Normalgewicht. Allein das ist auch schon, ne? Also fast ein Drittel weniger Zeit in der Exploration, in die Symptome zu verstehen. Also hier sehen wir auch, dass da eine massive Benachteiligung stattfindet. Und daraus ergibt sich natürlich auch, dass viel häufiger Fehldiagnosen entstehen. Daraus resultieren häufige Fehlbehandlungen aufgrund der fälschlichen Annahme des Gewichts als ursächlich für die jeweilige Symptomatik. Da gibt es diverse Reviews, die das untersucht haben. Also Review ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Studien zu einem und demselben Thema, die zum Beispiel auch zu dem Ergebnis kommen, dass Menschen, die mehrgewichtig sind im Gesundheitswesen, massiv benachteiligt werden. Und diese Reviews sind sehr viel aussagekräftiger als einzige Studien, dadurch, dass da eben mehrere Studien zusammengefasst und ausgewertet werden. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Erkenntnisse, die ich da gerade in Bezug auf das Gesundheitswesen präsentiere, auch sehr widerstandsfähig und aussagekräftig sind. Aber auch in den Medien, das ist auch ein ganz großer Teil tatsächlich, den ich jetzt aus Zeitgründen hier nicht noch größer aufmachen kann, ist es so, dass mehrgewichtige Körper massiv erstmal unterrepräsentiert sind. Ja, also wenn wir zum Beispiel auf Instagram gehen, das ist ein gutes Beispiel, dass wir da wirklich schlanke, durchtrainierte Körper extrem überrepräsentiert sehen. Und dicke Körper eben viel, viel seltener. Aber auch im Fernsehen ist das der Fall oder in Zeitschriften. Was natürlich in eklatanten Widerspruch dazu steht, was ich gesagt hatte, zu dem durchschnittlichen Körpergewicht in der Bevölkerung. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass mehrgewichtige Charaktere häufiger mit sozial unerwünschten Eigenschaften dargestellt werden, wie zum Beispiel aggressiv oder unfreundlich, böse, unberechenbar. Und das führt natürlich auch dazu, dass da so ein Bild entsteht, dass Menschen, die dick sind, irgendwie unsympathischer sind und dass man mit denen weniger Zeit verbringen möchte, vielleicht auch diesen impliziten Anti-Fat-Bias nochmal verstärkt. als schlanken Person. Und auch was häufig in den Medien passiert, ist, dass dicke Personen so als Lachnummern dargestellt werden. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere, dass man sich darüber lustig macht und dass das auch irgendwie total sozial akzeptiert ist, sich über Personen mit Mehrgewicht irgendwie zu echauffieren, lustig zu machen. Und ein ganz prominentes Beispiel, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, habe ich euch jetzt nochmal mitgebracht. Das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen online gegangen. Stefan Raab kennen wahrscheinlich die allermeisten. Der hat jetzt einen Instagram-Account gegründet und da sollte irgendwie über Ostern, war da irgendwie so die Aufgabe, wenn er mindestens 9 Millionen Follower erreicht, dann wird er zurückkommen, in welcher Form auch immer. Diese Zahl war aber so unrealistisch, dass eigentlich klar war, dass das nichts wird. Und jetzt wurde gerade gestern, glaube ich, oder heute ein weiteres Video gezeigt. Und da war am Ende dieses Bild, was ich euch hier mitgebracht habe, von Stefan Raab zu sehen. Und er plant jetzt wohl irgendwie bei einem Boxkampf gegen Regina Halmich zurückzukommen. Es wurde aber eben dieses letzte Bild als etwas total Lächerliches, worüber man sich totlachen soll, also ne, als Witz, wie faul er jetzt geworden ist und dass er jetzt eben diesen Körper oder diesen dicken Körper hat. Und das hat eben zu vielen Lachern für viele Lacher gesorgt und verstärkt aber eben auch dieses Narrativ, was ich gerade gesagt hatte. Also Witze auf Kosten dicker Menschen sind irgendwie immer noch total gesellschaftsfähig. Ja, wir haben mittlerweile irgendwie verstanden, dass es nicht lustig ist, rassistische Witze zu machen oder auch über andere Minderheiten, homosexuelle Witze zu machen oder Transpersonen Witze zu machen. Aber irgendwo dieses, dass das für dicke Menschen genauso verletzend ist und dass das auch Diskriminierung bedeutet, das ist irgendwie noch nicht in der Gesellschaft so wirklich angekommen. Und durch dieses Video jetzt auch, was da gerade viral geht, wird natürlich auch dieses Narrativ weiter verstärkt. Dick bedeutet gleich faul, ne? Also das, wie sie Stefan Raab da präsentieren. Und eben diese Zuschreibung von diesen sozial erwünschten Eigenschaften verstärken eben auch dieses gewichtsdiskriminierende Denken und die Fettfeindlichkeit in der Gesellschaft.
Und das war's auch schon. Ich hoffe, der Vortrag hat dir neue Einblicke ermöglicht und dich zum Nachdenken angeregt. Falls du Lust hast, mehr über unser Dialog zu erfahren oder bei einer Veranstaltung dabei zu sein, dann schau auf unserer Homepage unserdialog.org vorbei. Der Link dazu ist auch in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.